So, ihr Lieben, jetzt kommt ein wichtiges Wort für uns, für jeden von uns, aber auch, ich glaube, ein wichtiges Wort für dieses Land. Und ich habe keine Ahnung, wie viele Male diese Botschaft in diesem Land schon gepredigt ist, aber an den Auswirkungen sehe ich noch nicht oft genug. Und deswegen fühle ich mich geleitet, diese Botschaft heute Abend zu bringen. Und du wirst bald sehen, was das Thema ist. Und diese Lehreinheit verbindet zwei grundlegende biblische Prinzipien miteinander in einer ganz speziellen Anwendung. Und das eine ist das Prinzip, was wir uns schon angeschaut haben, gebt dem Teufel keinen Raum. Und das andere Prinzip ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder? Ich könnte noch ein anderes Bibelwort nehmen aus Galater, dass wir im Gutes tun nicht müde werden sollen, insbesondere an den Hausgenossen des Glaubens. Wir haben eine besondere Verantwortung an denen, die auch an Jesus glauben. Okay. Apostelgeschichte, Kapitel 17, da lesen wir im Vers 16. Während Paulus aber in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voll Götzenbilder sah. Sein Geist ergrimmte, als er diese Götzenbilder sah. Erste Frage, wieso ergrimmten nicht die Athener? Das war ja ihre Stadt und da waren ja diese ganzen Götzenbilder. Nirgendwo lesen wir, dass die Athener daran Anstoß genommen haben. Paulus kommt von draußen, sieht, was da los ist und er ergrimmt im Geist. Nächste Frage, wieso ergrimmt er im Geist? Und die Antwort ist ganz einfach, weil er so eine Beziehung zu Gott hatte, dass durch den Heiligen Geist der Eifer Gottes in ihm wohnte. 2. Korinther 11, Vers 2, ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Gott hat einen Eifer für eine reine Gemeinde. Und dieser Gott, der in ihm Wohnung genommen hat und der ihn antrieb und dessen Eifer einfach seine Motivation war, dieser Gott ist voller Abscheu über Götzen und er hasst Götzendienst. Hör mal, was dieser Gott zu sagen hat. 2. Mose Kapitel 20, Vers 5. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich herausgeführt habe aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein geschnitztes Bild machen, noch irgendein Gleichnis dessen, was oben im Himmel oder unten auf der Erde und auf den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen, ihnen nicht dienen, denn ich bin der Herr, dein Gott, ein eifernder Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern am dritten und am vierten Glied derer, die mich hassen und der Güte erweist auf Tausende hin an denen, die mich lieben und meine Gebote beachten. 5. Mose 29, Vers 17. Und ihr habt die Scheusale gesehen und ihre Götzen von Holz und Stein und Silber und Gold, die bei ihnen sind, dass kein Mann oder Weib oder Geschlecht oder Stamm unter euch sei, dessen Herz sich heute vom Herrn, unserem Gott, abwende, um hinzugehen, den Göttern jener Nation zu dienen, dass nicht eine Wurzel unter euch sei, die Gift und Wermut trage. 1. Könige 16, Vers 13. Um aller Sünden, Besas und um der Sünden seines Sohnes Ela willen, die sie taten und wodurch sie Israel zur Sünde verführten und den Herrn, den Gott Israels, durch ihre Götzen haben sie Gott erzürnt. Zweite Könige, Kapitel 23, Vers 24, hier lesen wir von dem gesegneten König Josia und auch die Totenbeschwörer und die Wahrsager und die Teraphim und die Götzen und alle Scheusale, die im Land Juda und in Jerusalem gesehen wurden, schaffte Josia hinweg, um die Worte des Gesetzes auszuführen, welche in dem Buch geschrieben standen, dass die Propheten Hilkia im Hause Jehovas gefunden hatten. Da war für lange Zeit das Wort verschollen, der Tempel war verschlossen und dann haben sie irgendwann die Idee gehabt, wir müssen wieder anfangen, Gott zu suchen. Sie haben den Tempel aufgemacht und haben dann den ganzen Unrat rausgeschafft und dann haben sie das Wort gefunden und gelesen und es gab eine mächtige Erweckung, zurück zum Herrn, zurück zu seinem Wort. Und die Frage, sieht der Herr das im neuen Bund alles ganz anders? Sind das alttestamentliche Geschichten, die für uns heute keine Bedeutung haben? Und ist das im neuen Bund alles ganz anders? 1. Korinther Kapitel 10, Vers 20. Paulus sagt, das, was die Nationen den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht das Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Dämonen Tisches. Oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht? Sind wir etwa stärker als er? Das ist die Einleitung zu dem, was auf meinem Herzen heute Abend ist. Jetzt machen wir ein Gedankenexperiment. Stell dir einen Gläubigen vor, aus fernen Landen, sagen wir irgendwo im Kaukasus, in Südrussland, sagen wir Nordossetien oder Mongolei, in Nationen, in denen heute noch den Dämonen geopfert wird, bis hin zu Blutopfern, dass sie Tiere schlachten als Opfergabe für ihre Götter. Das ist normal in diesen Ländern dort. Ja. Stell dir einen Menschen vor aus einer solchen Kultur, der ist jetzt gläubig geworden und er kennt nur die Bibel und er weiß, die Bibel ist das Wort Gottes. Er studiert aufmerksam und hingegeben die Bibel und alle seine Informationen kommen aus der Bibel. Der weiß überhaupt nicht, dass es in anderen Ländern christliche Konfessionen gibt oder Denominationen oder dass man irgendwie den Glauben anders verstehen könnte, als in der Bibel geschrieben steht. Er weiß das alles gar nicht. Heilige Einfalt. Er kennt nur das Wort Gottes und er weiß, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Nun würde ein solcher Mensch nach Österreich kommen oder nach Deutschland, nach Bayern. Und er würde dort Menschen sehen, die vor einer Statue sich niederbeugen, diese Statue küssen, zu Ehren dieser Statue Kerzen anzünden und dieser Statue einen Namen geben und einen Geist mit diesem Namen anrufen. Was würde dieser Mensch denken? Wie würde er das bezeichnen? Darf ich um Vorschläge bitten? Götzendienst. In keiner anderen Weise könnte er beschreiben, was er dort sieht. Ist das so? Wenn das Wort Gottes für ihn der Maßstab ist, wenn er sieht, diese Gläubigen, die rufen diesen Geist mit Namen Maria an für Schutz, für Hilfe. Sie weihen das Land diesem Geist mit Namen Maria. Er kann nicht anders denken, als hier wird eine mächtige Göttin angebetet. Die ist so stark, die wacht über allen Gläubigen, die beschirmt sie, die beschützt sie, die heilt sogar, ist über allem. Er könnte nicht anders, wenn er gebunden ist in seinem Gewissen an die Bibel, er könnte nicht anders als das Götzendienst nennen. Verstehen wir das? Super, einige nicken. Und dann fängt er an, mit diesen Gläubigen sich zu unterhalten. Und er sagt, wie kann das sein, dass ihr da diesen Geist namens Maria anbetet, wie kann das sein? Wir beten nicht Maria an. Du musst verstehen, es gibt zwei Sorten von Verehrung. Es gibt Dulia und das gehört nur Gott. No, Latria, Entschuldigung. Und dann gibt es Dulia und Hyperdulia. Und das ist Maria. Das ist eine ganz andere Form von Verehrung. Und die vermischen sich nicht, die ergänzen sich wunderbar und die gehören zusammen. Und die Verehrung von Maria hilft uns, Jesus näher zu kommen und ihn richtig zu lieben. Könnte er das verstehen? Ich würde sagen, hallo, ich kenne nichts von Dulia und Hyperdulia und Latria. Das ist mir alles zu hoch. Ich weiß nur eins, ich kenne meine Bibel. Und das, was ihr hier tut, ist Götzendienst. Sorry. Aber damit schmähst du unseren Glauben. Ja, dann kann ich auch nichts dafür. Ich muss sagen, was Gott sagt. Aber sie sagen, nein, unsere Kirche sagt, Maria wird nicht angebetet. Lass uns hören, was die katholische Kirche selber sagt zur Verehrung der heiligen Jungfrau. Ich lese Originaltext Katechismus der katholischen Kirche im Folgenden abgekürzt als KKK. Nicht irgendwas anderes. Das ist Katechismus der katholischen Kirche. Und Katechismus ist das offizielle päpstlich erlassene Dokument, was den katholischen Glauben beschreibt. Das ist nicht irgendein Katholikenkritiker, sondern es ist die Kirche selbst. Das ist, was der Gläubige verpflichtet ist zu glauben. Er ist verpflichtet, das zu glauben. So, jetzt hört zu, was unter Paragraph 971 zu lesen ist. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Lukas 1, 48. Die Verehrung der Kirche für die selige Jungfrau Maria gehört zum Wesen des christlichen Gottesdienstes. Maria wird mit Recht von der Kirche in einem Kult eigener Art geehrt. Schon seit ältester Zeit wird die selige Jungfrau unter dem Titel der Gottesgebärerin verehrt, unter deren Schutz die Gläubigen in allen Gefahren und Nöten bittend Zuflucht nehmen. Dieser Kult ist zwar durchaus einzigartig, unterscheidet sich aber wesentlich vom Kult der Anbetung, die dem menschgewordenen Gott gleich wie dem Vater und dem Heiligen Geist dargebracht wird, und er fördert diesen gar sehr. Das ist, was die katholische Kirche selber sagt zum Thema Verehrung der heiligen Jungfrau. Das war Katechismus 971. Jeder von euch kann heute Abend sich das runterladen, das Dokument als PDF-Datei erhältlich, und kann nachlesen und feststellen, dass sie nichts anderes getan habe, als gelesen, was sie selber schreiben. So, sie behaupten hier, schon seit ältester Zeit wird Maria angerufen. Historisch gesehen findest du kein Gebet zu Maria vor dem 3. Jahrhundert. Die Kirche Jesu Christi hat zu Pfingsten begonnen, 300 Jahre vorher. Und in den Dokumenten der Apostel, die die Gemeinde gegründet haben, findest du nichts von Maria, von Anbetung, Anrufung, einen Kontakt zu ihr haben, eine Beziehung zu ihr haben, geschweige denn dein Leben ihr zu geben. Nichts von alledem findest du in den Dokumenten der Heiligen Schrift. Weder in der Apostelgeschichte noch in den Briefen, nirgendwo findest du etwas davon. Aber du findest, wie ich schon gelesen habe, im Wort Gottes heftigste, massivste Warnungen, keinen anderen Gott anzurufen. Und Petrus sagt es absolut klar in Apostelgeschichte 4, Vers 12, in keinem anderen Name ist das Heil. Ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie selig werden sollen, gerettet werden sollen. Es gibt keinen anderen Namen. Die Anrufung der Maria wird in der Bibel nicht unterstützt, sondern es wird strengstens gewarnt. Das ist, was die Bibel sagt. Und jeder Gläubige, egal aus welcher Konfession, muss sich entscheiden, wem will ich glauben? Der Heiligen Schrift oder meiner Kirche? Jeder muss eine Entscheidung treffen und jeder ist verantwortlich für diese Entscheidung. Und weil es hier um Götzendienst geht, ist das keine Kleinigkeit. Das ist nicht eine Sache, du glaubst dieses über Entrückung und ich glaube etwas anderes. Da können wir sagen, lassen wir das an der Seite und warten wir ab, bis ein bisschen mehr Klarheit kommt. Aber ob du die Erlaubnis hast, einen fremden Namen anzurufen, wo es diese massiven Verbote gibt, darüber, sorry, können wir nicht diskutieren. Und ich muss sagen, was das Wort Gottes sagt. Egal welche Reaktionen das hervorbringt, egal was Menschen damit machen, das ist nicht interessant. Es ist einfach eine Fälschung. Es ist eine Fälschung der Geschichte zu behaupten, seit ältester Zeit wird die Jungfrau als Gottesgebärerin verehrt. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist eine historische Fälschung. Sorry, das sagen zu müssen, aber das ist die Wahrheit. Und jeder, der sich mit Kirchengeschichte beschäftigt, kann feststellen, dass das die Wahrheit ist, was ich jetzt gerade gesagt habe. KKK 969. Nach ihrer Aufnahme in den Himmel hat sie die heilbringende Aufgabe nicht niedergelegt, sondern fährt durch ihre vielfältige Fürbitte fort, uns die Gaben des ewigen Heils zu verschaffen. Deshalb wird die selige Jungfrau in der Kirche unter dem Titel der Fürsprecherin, der Helferin, des Beistandes und der Mittlerin angerufen. Die Bibel sagt, es gibt einen Mittler zwischen Gott und Menschen und dieser Mittler heißt Jesus Christus. Und der tut seine Arbeit so wunderbar, dass der Mittler keinen Mittler braucht. Das ist, was die Bibel sagt. Jesus braucht keinen Mittler. Er ist der Mittler. Und dann wird gesagt, ja, aber Maria, die kennt ihren Sohn so gut und sie hat so einen Zugang zu ihm. Und sie, wenn sie bittet, das wird er niemals abschlagen. Hallo, das klingt alles ganz nett. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Wir kommen zum Thron der Gnade und auf diesem Thron sitzt König Jesus und wir bekommen Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Nirgendwo wird ein Mittler eingeschaltet, außer Jesus. Er ist der einzige Mittler. Und all die anderen Lehren der katholischen Kirche, Maria sei ohne Sünde geboren. Maria sei leibhaftig in den Himmel gefahren. Und jetzt ist sie dort oben und wie wir nachher noch vielleicht lesen, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, das zu lesen. Sie schwebt über uns allen und sie hört uns und sie wartet auf unsere Gebete und sie ist bereit, unsere Gebete zu hören. Das würde bedeuten, dieser Geist namens Maria ist wie Gott, allgegenwärtig. Nicht einmal der Teufel ist allgegenwärtig. Sie ist außerdem allwissend. Sie kennt jeden Katholiken mit Namen und ist bei ihm und schützt ihn und hört seine Gebete. Nicht einmal der Teufel ist allwissend. Sie wurde zu einer Göttin aufgebaut, auch wenn sie das so nicht formulieren. Die Eigenschaften, die der Maria zugeschrieben werden, sind wie eine Göttin. Ohne Sünde, ewige Jungfrau. Die Bibel sagt, dass Maria nach Jesus mehrere Kinder, Söhne und Töchter geboren hat. Und das heißt, sie hat ganz normalen sexuellen Verkehr mit ihrem Josef gehabt. Und dabei geht nun mal jede Jungfrauenschaft flöten. Sorry, aber das ist die Wahrheit. So, da finden wir schon in wenigen Minuten haufenweise Dinge, die der Bibel widersprechen. Die Bibel sagt, alle haben gesündigt und alle brauchen die Erlösung in Christus Jesus. Und Maria selber betet, sie sagt, mein Geist verlockt in Jesus, meinem Heiland, meinem Erlöser. Maria brauchte einen Erlöser. Warum brauchte sie einen Erlöser? Weil sie genauso sündig war wie alle anderen Menschen, die von Adam abstammen und in Sünden geboren sind. Da ist keiner, der gerecht ist. Das ist, was die Bibel sagt. Und wir müssen uns entscheiden, was glauben wir? Glauben wir der Heiligen Schrift, die inspiriert ist vom Heiligen Geist? Oder glauben wir den Privatoffenbarungen von Menschen? Warum glaubst du nicht, dass das Buch Mormon von Gott ist, genau wie die Bibel? Weil du die Bibel kennst und wenn du das Buch Mormon geschaut hast, dann weißt du, das sind Welten dazwischen und das passt nicht zusammen, das widerspricht und du sagst entweder oder. Und du musst mit der Bibel gehen und du musst das Buch Mormon verwerfen. Und dasselbe musst du tun, wenn du redlich bist und wenn du die Lehre der Bibel anschaust und wenn du die Tradition der katholischen Kirche anschaust. Du musst sagen, sorry, das passt nicht zusammen, entweder oder. Und diese Glaubensaussagen ohne Sünde und Himmelfahrt und all diese Dinge, die sind für die katholische Kirche von größter Wichtigkeit. Und vor Abweichungen oder Verweigerung, das zu glauben, wird mit massivsten Worten gewarnt. Es ist nicht dir überlassen als Katholik, ob du das annimmst oder nicht. Hör zu, die Lehre dass die seligste Jungfrau Maria im ersten Augenblick ihrer Empfängnis durch einzigartiges Gnadengeschenk und Vorrecht des allmächtigen Gottes im Hinblick auf die Verdienste Christi Jesu, des Erlösers des Menschengeschlechts, von jedem Fehl der Erbsünde rein bewahrt blieb, ist von Gott offenbart und deshalb von allen Gläubigen fest und standhaft zu glauben. Wer, wo, wann hat das von Gott offenbar bekommen? Wo liest du das in der Heiligen Schrift? Und dann kommen solche Aussagen aus meinem Briefwechsel mit Johannes Hartl. Ich sage, wo ist das in der Bibel? Ja, das hat er nicht mir geschrieben, das steht in seinem eigenen Buch. Wenn Katholiken gefragt werden von Protestanten, wo bitte ist das in der Bibel mit der Maria? Ja, das muss nicht in der Bibel stehen, das hat der Heilige Geist später offenbart. Wie listig und wie massiv gegen den Grundsatz, Gottes Wort genügt. Und Gott ist nicht verwirrt, Gott verbietet nicht eine Sache und Jahrhunderte später sagt er, aber jetzt haben die Zeiten sich geändert und jetzt sollt ihr sogar eine Beziehung haben zu Maria. Gott ist nicht verwirrt, sein Wort ändert sich nicht. Und in Klammern will ich hinzufügen, vielleicht bist du hier und sagst, hey, das interessiert mich alles gar nicht, ich bin kein Katholik, ich bin ja Protestant. Dann will ich dir zwei Dinge sagen. Erstens, du wirst in deinem Leben auf Katholiken treffen. Und das Wort Gottes sagt, du sollst sie lieben. Und du musst herausfinden, was es bedeutet, Katholiken zu lieben. Ich stehe in dem Ruf, dass ich Katholiken hassen würde. Dass ich mit ihnen ein Problem habe. Ein Mann Gottes rief mich an und sagt, ich habe ja gehört, du hast Probleme mit Katholiken. Ich sage, das ist eine Fehlmeldung. Katholiken, die Tradition der katholischen Kirche höher achten als das Wort, haben mit mir, mit meiner Lehre Probleme. Ich habe keine Probleme mit Katholiken. Ich liebe sie. Und weil ich sie liebe, will ich ihnen dienen, so gut ich das kann. Und das tue ich durch Fürbitte. Und wenn ich Gelegenheit habe, indem ich das Wort der Wahrheit inbringe und versuche ihnen zu zeigen, was Gott von ihnen will, wie sie in reiner und heiliger und Gott wohlgefälliger Weise Gott dienen sollen. Und es gibt einen zweiten Grund, warum das für dich als Protestant extrem wichtig ist. Wenn die Dinge, die wir uns hier gleich noch anschauen werden, wenn die Ansprüche und die Behauptungen der katholischen Kirche wahr wären, dass es absolut notwendig ist zum Heil, dass du dich dem Papst unterordnest und dass du seine unfehlbaren Dogmen als von Gott gegeben akzeptierst. Wenn das wahr ist, dann bist du in Rebellion gegen Gott. Wenn er der Stellvertreter Christi ist und wenn er unfehlbar im Heiligen Geist die Wahrheit spricht, dann bist du in Rebellion gegen Gott. So, du brauchst biblische Argumente, um zu sagen, das ist, warum ich glaube, was ich glaube. Und deswegen bin ich nicht unter Verdammnis. Möge die Kirche mich verdammen, Gott verdammt mich nicht, ich bin nicht unter Verdammnis. Und wenn es nicht wahr ist, dass dieser Anspruch des Papstes gerechtfertigt ist und dass Gott dahinter steht, dann sind alle Katholiken, die sich ihm unterordnen, in allergrößter Gefahr um ihre Seelenheils willen. Weil sie sich einer Autorität unterworfen haben, die nicht von Gott bestätigt ist. Deswegen ist dieses Thema wichtig, egal ob du katholisch oder protestantisch oder irgendetwas anderes bist. Und lass mich das klären, Protestant kommt von protestare und das bedeutet für etwas Zeugnis geben. Für was geben wir Zeugnis? Für die Wahrheit. Für die Wahrheit des Wortes Gottes geben wir Zeugnis. Und wir sind verpflichtet, jedermann gegenüber Rechenschaft zu geben, was wir glauben und warum wir glauben, was wir glauben. Und jetzt hör zu, wie dieses Dogma, das übrigens erst 1854 erlassen wurde, wie das mit Strafen belegt ist. Das heißt, wenn du als Katholik das Vorrecht gehabt hast, du hast um 1700 gelebt Wusstest du nicht, dass du das glauben musstest und deswegen kommst du auch nicht unter Strafe, wenn du es nicht geglaubt hast. Wenn du das Pech hast, nach 1854 geboren zu sein, dann ist das für dich auf einmal gültig. Ist das das Wort Gottes? Das Wort Gottes gilt für alle Zeit in Ewigkeit und es ändert sich nicht. So, da merken wir doch an solchen Dingen schon, da stimmt doch etwas nicht. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Hör dir das an, wie sie versuchen, Gläubige einzuschüchtern, sich dieser Offenbarung, von denen niemand sagt, wer die wann wo gehabt hat. Es gibt kein Dokument, der hat es dann dort gehabt, nirgendwo. Es ist einfach nur überliefert, überliefert und überliefert. Und irgendwann hat man gesagt, jetzt machen wir ein Dogma daraus. Und Paulus hat diese Sache nicht geglaubt. Und Petrus hat diese Sache auch nicht geglaubt. Und Maria, die Mutter Jesu, nicht die Mutter Gottes. Nirgendwo in der Bibel. Ich meine, hat Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der von Ewigkeit da ist, hat Gott eine Mutter? Ich bitte dich. Der irdische Mensch, Jesus von Nazareth, hatte eine Mutter und das ist Maria. Und damit wir das klarstellen, ich schätze die Maria der Bibel über alles. Und sie hat einen gewaltigen Preis bezahlt. Stell dir vor, als Teenagerin, 15, 16 Jahre oder so, ja, sie geht das Risiko ein, verstoßen zu werden, verachtet zu werden und schlecht angesehen zu werden, weil sie vorehelichen Sex hatte. Sie wird schwanger, bevor sie geheiratet hat. Und zu damaligen Zeiten war nicht Verlobung die Legitimation für sexuellen Verkehr, sondern die Heirat. So, sie hat ein großes Risiko eingegeben, ihren Josef zu enttäuschen, der doch denken könnte, sie sei fremdgegangen. Meinst du, der hat die Idee gehabt, das war der Heilige Geist? Was ist sein erster Gedanke? Was für ein Glaubensmut, was für eine Hingabe. Hier bin ich, mir geschehe, wie du gesagt hast, sagt sie zum Engel. Und diese selbe Maria, von der lernen wir später, was er euch sagt, das tut. Das ist die Maria der Bibel. Und es ist wunderbar und zu dieser Maria der Bibel stehe ich. Aber diese Maria der Bibel ist nicht die Maria, die uns in der katholischen Kirche vor Augen gemalt wird, die angeblich ohne Sünde ist, die gen Himmel gefahren ist, die die ewige Jungfrau ist, die über uns schwebt und die uns alle kennt und die unser Gebet hört und uns schützt. All diese Dinge findest du nicht in der Bibel und die können nicht biblisch sein, weil sie biblischen Grundsätzen widersprechen. So, jetzt hör zu, mit welcher Einschüchterung dieses Dogma unterstützt wird. Wenn sich deshalb jemand, was Gott verhüte, anmaßt, anders zu denken, als es von uns bestimmt wurde, hört ihr mal diese Sprache an. Hallo. So soll er klar wissen, dass er durch seinen eigenen Urteilsspruch verurteilt ist, dass er an seinem Glauben Schiffbruch litt und von der Einheit der Kirche abfiel, ferner, dass er sich ohne weiteres die rechtlich festgesetzten Strafen zuzieht, wenn er in Wort oder Schrift oder sonst wie seine Auffassungen äußerlich kundzugeben wagt. Das ist, was ich hier heute Abend tue. Aber ich habe keine Angst vor ihren Flüchen, weil ich weiß, dass sie keine Kraft haben, weil ich weiß, dass ich geschützt bin, weil ich weiß, dass Jesus mein Schutz ist. Und solange ich in ihm bin und ihn ehre und sein Wort verkünde, kann kein Teufel irgendetwas tun. Das ist, was erlassen wurde in dieser Bulle zur Erklärung des Dogmas der unbefleckten Empfängnis 1854. Nirgendwo in der Bibel, in den Briefen des Neuen Testamentes oder in den Äußerungen von Maria oder irgendwo findest du die Idee, dass wir durch Maria zu Jesus kommen müssen. Nirgendwo. Sondern wir kommen zu Jesus. Direkt, unmittelbar. So, wie wir sind. Nirgendwo findest du die Idee, dass wir eine Beziehung zu ihr pflegen sollen. Sie ist eine Gläubige von vielen, eine besondere. Aber wir haben nicht zu verstorbenen Gläubigen irgendeine Form von persönlicher Beziehung. Wir können sie in Ehren halten. Wir können sagen, das war eine mutige Frau Gottes. Wunderbar. Aber das gibt uns nicht das Recht, mit ihr Kontakt aufzunehmen, sie anzurufen, sie zu bitten und sogar unser Leben ihr zu geben oder das Land ihr zu weihen. All das sind Dinge, die gehören nur einem Gott. Und zwar dem Gott der Bibel. Mm-hmm. Manchmal sagen evangelisch-freikirchliche Christen, das ist ein Originalzitat aus Katholisch als Fremdsprache von Johannes Hartel, in der Bibel steht nichts über Marienverehrung. Das stimmt nicht so ganz, denn Maria sagt, siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Alle Geschlechter werden Maria preisen. Dürfen wir uns davon ausschließen? Johannes Hartel, Seite 128. Das Wort glückselig preisen sagt im Griechischen nichts anderes, oder dieses Wort heißt glückselig preisen, rühmen. Dieses Wort wird auch in Jakobus 5, Vers 11 benutzt. Siehe, wir preisen glücklich, welche ausgeharrt haben. Weiter nichts. Wir preisen die glücklich, die ausgeharrt haben. Heißt das, dass wir jetzt die ausgeharrt haben und als Märtyrer gestorben sind, anrufen dürfen, mit ihnen eine persönliche Beziehung haben dürfen, sie um Hilfe bitten dürfen, unser Leben ihnen geben dürfen? Wir sagen einfach nur, wunderbar, die sind absolut gesegnet, weil sie treu waren bis in den Tod. Und das finden wir fantastisch. Und darüber freuen wir uns für sie und wir jubeln, dass sie so gewaltigen Lohn im Himmel bekommen. Aber diese Formulierung hat doch nichts zu tun mit einer persönlichen Beziehung mit diesen Leuten. Und lass dich nicht von diesen theologischen Fachbegriffen, der Unterschied zwischen Latria und Dulia, beziehungsweise dann, was die Maria betrifft, dann Hyperdulia, lass dich nicht davon verwirren. Es ist völlig uninteressant, wie man eine Sache nennt. Wichtig ist, was ist die Sache? Ich kann ein Polo fahren und euch allen erzählen, ich fahre Porsche. Ihr kommt einmal auf den Hof, guckt euch mein Auto an und sagt, Träumchen weiter, ich weiß, dass das ein Polo ist. Wie ich das Ding nenne, ist vollkommen uninteressant. Wie das Ding ist, ist entscheidend. Und die Frage ist, wird entgegen aller Leugnung, wird Maria angebetet oder nicht? Das ist die Frage. Diesen Punkt Beziehung und Anrufen haben wir schon geklärt. Aber lass uns noch ein bisschen weitergehen in Bezug auf Anbetung. Jetzt lese ich euch einen Text vor. Und hör gut zu. Und ich hoffe, dass du die Regung des Heiligen Geistes in dir erlebst und dass du ein bisschen nachempfindest, was Paulus empfunden hat in Athen. Er ergrimmte in seinem Geist, weil er diese Lügen nicht ertragen konnte, weil Gott diese Lügen nicht bereit ist zu ertragen. In diesem Dokument, das ich eben gelesen habe, was anlässlich dieser Erklärung des unfehlbaren Dogmas zur unbefleckten Empfängnis herausgegeben wurde. Und hast du es richtig verstanden? Unbefleckte Empfängnis ist nicht Maria gebiert den sündlosen Jesus. Unbefleckte Empfängnis ist Maria ist ohne Sünde geboren. Viele denken, unbefleckte Empfängnis, das ist Bethlehem. Jesus wurde empfangen oder dann Jesus wurde geboren und er ohne Sünde. Nein, Maria ist angeblich ohne Sünde geboren. So, hör dir mal das an und dann frage ich dich eine Frage. Wir sagen schon jetzt und immer da unserem Herrn Jesus Christus den demütigsten und höchsten Dank, dass er entgegen unseren Verdiensten uns die Gnade verliehen hat, diese Ehre, diesen Ruhm und diesen Lobpreis seiner heiligsten Mutter darzubringen und zu beschließen. Auf sie setzen wir unsere ganze Hoffnung und unser vollstes Vertrauen. Was hast du noch über, wenn du dein vollstes Vertrauen auf Maria gesetzt hast? Wie viel Vertrauen hast du da noch übrig? Hallo? Entschuldigung, das ist ein Kommentar von mir. Das steht nicht im Text. Unser vollstes Vertrauen ist sie doch ganz schön und ohne Makel. Sie hat das giftige Haupt der grausamen Schlange zertreten und der Welt das Heil gebracht. Ergrimmt was in dir? Sagst du, das darf doch nicht wahr sein? Herr, erbarme dich über diese Blindheit. Greif ein, tu etwas. Halleluja. Sie ist der Ruhm der Propheten und Apostel, die Ehre der Blutzeugen, die Freude und Krone der Heiligen, die sicherste Zuflucht und treue Helferin aller Gefährdeten des ganzen Erdkreises, die mächtige Mittlerin und Versöhnerin bei ihrem eingeborenen Sohne, der herrliche Schmuck, die Zierde der heiligen Kirche und ihre unüberwindliche Schutzwehr. Sie hat stets alle Irrlehren vernichtet und die gläubigen Völker aller und Nationen den größten Drangsalen entrissen und uns selbst aus so manch drohenden Gefahren befreit. Und so erwarten wir denn von ihr, sie werde durch ihre mächtige Fürbitte bewirken, dass unsere heilige Mutter, die Kirche, nach Beseitigung aller Hindernisse, nach Überwindung aller Irrtümer unter allen Völkern und an allen Orten von Tag zu Tag an Kraft gewinne, blühe und herrsche von Meer zu Meer. Jetzt lasse ich etwas aus. Diese unsere Worte sollen vernehmen, die uns so teuren Söhne der katholischen Kirche. Sie sollen fortfahren mit stets glühendem Eifer der Frömmigkeit, der Liebe und der Hingabe. Die seligste Gottesgebärerin und Jungfrau Maria, die ohne Makel der Erbsünde empfangen wurde, zu verehren, anzurufen und anzuflehen. Früher, als ich mich nicht mit diesen Sachen beschäftigt habe, habe ich gedacht, ja, es gibt so ein paar extreme Leute in der katholischen Kirche, die tun was, was die Kirche gar nicht will. Das ist gar nicht in ihrem Sinn. Die hat ihren Laden irgendwie nicht im Griff und da gibt's ein paar Maria-Spinner oder so etwas. Aber hier von oberster Stelle wird gesagt, die Gläubigen rufen Maria an und nehmen bei ihr Zuflucht. In jeglicher Gefahr und Angst ihre Zuflucht nehmen und in Zweifel und Furcht mit allem Vertrauen sich ihr nahen. Keine Furcht und kein Zweifel braucht den zu erschrecken, den sie leitet, über dem sie schwebt, dem sie gnädig ist und den sie beschützt. Ihr Lieben, für mich ist das Gotteslästerung. Zu sagen, dass Maria der Schlange den Kopf zertreten hat. Das nimmt Jesus alle Ehre. Er tat, was kein Mensch tun konnte. Er alleine hat dem Teufel die Macht genommen und hat am Kreuz den Teufel besiegt und entwaffnet und entmachtet und einen Triumph über ihn gehalten. Jesus alleine. Er brauchte keine Unterstützung, er brauchte keine Co-Redemptrix, keine Miterlöserin, er brauchte keinerlei Hilfe, er brauchte die Unterstützung vom Vater, vom Heiligen Geist und sonst niemand. Und kein Mensch hat ihm in dieser Sache unterstützt und hätte irgendeinen Beitrag zum Werk der Erlösung bringen können. Weil wir alle in Sünde sind und wenn wir alle versucht hätten, Jesus zu unterstützen, das wäre alles nichts geworden, weil wir überhaupt keine Berechtigung haben. Wir brauchen Erlöser und unterstützen nicht als Mensch den Erlöser. Das tat er ganz alleine und einzigartig. Niemandem, so endet dieses Dokument, sei es also gestattet, die Urkunde dieser Erklärung, unseres Entscheides und unserer Definition zu verletzen, noch sich ihr in vermessenen Ansinnen zu widersetzen oder ihr entgegenzutreten. Wer sich aber erkühnen sollte, solches zu versuchen, der wisse, dass er den Zorn des Allmächtigen und seiner Apostel Petrus und Paulus auf sich zieht. Das ist religiöse Manipulation. Das ist Einschüchterung. Wer möchte schon den Zorn Gottes auf sich ziehen? Niemand. Und wenn ich im Wort gegründet sage, es kommt mir komisch vor, aber ich halte lieber meine Klappe, weil ich will hier kein Risiko eingehen. Nur wenn du gegründet bist im Wort und diese Gesinnung hast, wie vor 500 Jahren Martin Luther, die Schrift und nichts als die Schrift. Hier stehe ich, Gott helfe mir. Und wenn die ganze Welt voll Teufel wäre, es wird uns doch gelingen. Es muss uns doch gelingen. Halleluja. Das muss wieder hervorkommen. Das zeichnet Protestanten aus. Die sind überzeugt vom Wort der Wahrheit. Und sie lassen sich nicht einschüchtern. Und sie lassen sich nicht den Mund verbieten. Ich weiß nicht, ob ich da von diesem Text noch lesen soll. Paulus Papst Pius XII. Hat ein sogenanntes marianisches Jahr eröffnet im Dezember 1953. Und er hat dort ein Gebet vorgetragen, das er selbst verfasst hat. Das sind alles Quellen aus katholischer Seite. Das ist nicht von Verschwörungstheoretikern oder Chick-Traktate oder irgendwie sowas. Das ist katholische Kirche Originalton. Ergriffen, er betet zu Maria, ergriffen vom Glanz deiner himmlischen Schönheit und getrieben von den Nöten der Gegenwart, suchen wir Zuflucht in deinen Armen, unbefleckte Mutter Christi und auch unsere Mutter, o Maria, voll Vertrauen hoffen wir, in deinem liebenden Herzen die Erhörung unseres innigen Flehens zu finden und den sicheren Port inmitten der Stürme, die von überall her uns umtoben. Wir preisen, ich lass mal was aus, den unvergleichlichen Reichtum der hohen Vorzüge, mit denen Gott dich vor allen anderen Geschöpfen überreich ausgestattet hat, vom ersten Augenblick deiner Empfängnis bis zum Tag, an dem er dich in den Himmel aufnahm und dich krönte als Königin des Weltalls. Da kommt der Name Himmelskönigin her. Das haben nicht katholische Kritiker der katholischen Kirche ihn unterschoben, das ist, was sie sagen. Königin des Himmels. Königin des Alls, sorry. Königin des Weltalls. O du lauterer Quell des Glaubens, betaue unseren Geist mit deinen ewigen Wahrheiten. O du wohlduftende Lilie jeder Heiligkeit, durchdringe unser Herzen mit deinem himmlischen Wohlduft. Ich frage dich, wenn das nicht Anbetung ist, was ist dann Anbetung? Ist das nicht dasselbe, was wir die ganze Zeit hier singen? Die unermessliche Schönheit Jesu, seine Größe, und wir setzen so Vertrauen auf ihm und wir gehören ihm und wir glauben ihm. Das ist, was wir tun, und das ist Anbetung. Und das, was der Papst hier tut, es geht noch weiter. Aber ich denke, ihr könnt das selber nachlesen. Es gibt dieses Konzept und da steht das alles drin. Aber die Frage ist, wenn das nicht Anbetung ist, was ist dann Anbetung? Ich kann jetzt nicht darauf eingehen. Hier ist ein Artikel aus Cutnet, wie der heilige Ludwig Maria Grignon de Montfort in seinem Buch Geheimnis Maria erklärt, besteht der Weg dieser besonderen Form der Marienfrömmigkeit darin, sich Maria zu weihen. Um durch sie ganz Jesus anzuhören. Papst Johannes Paul II. Hat diesen Weg der Welt verkündigt, indem er in seinem bischöflichen Wahlspruch Totus tuus, das bedeutet ganz dein Maria, und das M für Maria an seinem Wappen auch als Papst übernommen hat. Als er aufgebahrt war, als er gestorben war, du konntest das M auf seinem Gewand lesen. Und das heißt Maria. Und er hat sein Leben Maria gegeben. Und er empfiehlt dieses Buch. Und er sagt, das ist eines der kostbarsten Bücher. Und in diesem Buch, was schon ein paar Jahrhunderte alt ist, wird genau beschrieben, wie man vorgeht, wie man sich vorbereitet und wie man sein Leben Maria weiht. Die Lebensweihe, sein Leben zu geben, ist die allerhöchste Form der Anbetung. Mehr geht nicht. Dem, den du dein Leben gibst, den betest du an. Der ist für dich maßgeblich. Und als das Attentat war auf den Papst und er auf wundersame Weise dann überlebt hat, er hat Maria die Ehre gegeben und sagt, eine wundersame Hand hat die Kugel gelenkt. Und sie ging neben seinem Herzen und er ist nicht an dem gestorben. Und als die Kugel aus seinem Bauch operiert wurde, hatte sie vergolden lassen und dann ist er nach Fatima gereist und hat dieses Schmuckstück der Maria von Fatima geweiht als ein Geschenk und als ein Zeichen seiner Dankbarkeit. Schaudert es dich bei so etwas? Es sollte. Und wenn da Wahrheit in dir ist, wenn du verstehst, was Anbetung ist, dann musst du sagen, das ist so grässlich, das ist so schrecklich, das ist so weit weg von den Realitäten. Und vielleicht weißt du das nicht, aber nicht nur werden Gläubige aufgefordert, ihr Leben der Maria zu weihen. Höchste katholische Würdenträger haben immer wieder Länder der Maria geweiht. Das letzte Mal wurde Deutschland 1954 von Kardinal Frings der Maria geweiht. Deutschland wurde der Maria geweiht. Als ich davon gehört habe, ich habe gesagt, das ist nicht möglich. Das akzeptiere ich nicht. Ich bin Protestant, ich lege Zeugnis ab für die Wahrheit. Ich kann das nicht akzeptieren, dass mein Land, das ich liebe, einem falschen Gott oder einer falschen Göttin geweiht wird. Und wir haben uns zusammengetan und wir haben gebetet und Jesus hoch erhoben und wir haben Buße getan für diesen Akt der Weihe. Und wir haben gesagt, Gott, wir machen das rückgängig und wir stürzen die vermeintliche Himmelskönigin. Sie ist nicht König des Weltalls, sie ist nicht König über Deutschland und Deutschland gehört ihr nicht, Deutschland gehört Jesus. Und wir erklären, Jesus ist König über Deutschland. Das ist, was wir getan haben und wir schämen uns dessen nicht. Kaiser Ferdinand III. Hat 1647 Österreich Maria geweiht. Am 18. Mai 1947 hat Kardinal Theodor Innitzer und am 18. Mai 1997 Kardinal Christoph Schönborn diese Weihe Österreichs an Maria erneuert. Maria, Österreich wurde der Maria geweiht. Und unser Gebet ist, dass es entweder hier heute Abend oder später über Video oder über Audio, dass es katholische Gläubige, dass es Gläubige gibt in Österreich, die genauso empört auf diese Sache reagieren und sagen, das kann nicht wahr sein. Und wir machen das rückgängig. Wir erklären vor Gott, das ist illegal. Das ist nicht, was gültig sein soll. Wir annullieren diesen Pakt mit der Göttin Maria. Wir nehmen das zurück in Jesu Namen. Und wir sagen, dieses Land gehört Jesus. Österreich gehört Jesus. Wir sind Deutsche. Wir können das nicht tun. Wir haben kein Mandat. Aber wir haben es in Deutschland getan. Für unser Land. Und wir fragen, wo sind Österreicher, die hingegeben sind an das Wort Gottes und die sagen, Gott regiert und wir werden das nicht zulassen, dass unser Land irgendeinem anderen Wesen außer König Jesus geweiht wird. Und wo das geschehen ist, wir gehen dagegen an und wir nehmen das zurück. Am 13. September 1983 hat Papst Paul Johannes II. Ebenfalls Österreich der Gottesmutter anvertraut. Die Frage ist, wie geht ihr damit um? Wollt ihr das stehen lassen? Wollt ihr das akzeptieren? Wollt ihr sagen, na ja, das macht ja nichts, das war nur eine Weihe. Da ist ein Pakt mit der Finsternis geschlossen worden. In keinem anderen Namen ist das Heil. Ist auch kein anderer Name unter dem Himmel gegeben worden, den wir anrufen und in dem wir errettet werden. Das ist die biblische Wahrheit. Und vielleicht sagst du, ja, wer gibt euch das Mandat, das zu tun für Deutschland? Bevor ich das beantworte, frage ich, wer hat diesen katholischen Würdenträgern das Mandat gegeben, Deutschland der Maria zu weihen? Wer hat ihnen das Mandat gegeben? Auf welcher Grundlage? Und jetzt sage ich dir, woher unser Mandat kommt. Johannes 1, Vers 12. Alle, die an seinen Namen glauben, denen gab er Vollmacht, das Recht, die Autorität, Kinder Gottes zu heißen. Wir sind Kinder Gottes und wenn wir in Übereinstimmung mit Gott proklamieren, dann steht Gott dahinter und sagt nicht, welches Mandat habt ihr? Gott ist Gott und Gott ist die Wahrheit und er steht mit uns, wenn wir zu ihm stehen und er wird uns segnen und wir müssen keine Flüche fürchten, egal von wem sie ausgesprochen sind. Wir müssen nichts fürchten außer Gott. Das war die Gesinnung der Reformatoren vor 500 Jahren. Jetzt feiert man Reformation und irrsinnigerweise, die Protestanten feiern Reformation zusammen mit Katholiken. Erkläre mir diesen Irrsinn. Ich verstehe nicht, wie das gehen kann. Hat sich etwas geändert an den Dogmen der katholischen Kirche seitdem? Nein, es ist noch viel schlimmer geworden. Hat sich irgendetwas geändert an der Lehre der Kirche? Gar nichts. Ihr Auftreten in protestantischen Ländern ist sehr geschickt. Geh einmal nach Südamerika, geh einmal nach Spanien und erzähl mal den Pastoren in Spanien, in Südamerika oder in Süditalien, wir machen hier Einheit mit den Katholiken. Die sagen, was macht ihr? Wisst ihr, dass das die sind, die von ihren Kanzeln uns verfluchen und uns verfolgen? Wisst ihr, dass das die sind, die bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts verboten haben, dass ein Katholik die Bibel haben darf und lesen darf? Nirgendwo in der Bibel werden wir aufgefordert, andere geistliche Wesen, egal wer die sind und wie die heißen und wie wunderbar die gelebt haben, anzurufen und sie um Schutz zu bitten oder um Hilfe zu bitten. Nirgendwo. Hast du einmal gelesen? Petrus kommt in das Haus des Cornelius. Das war ein Mann, der suchte Gott, aber der hatte nicht viel Ahnung vom Wort Gottes. Und er hat verstanden, Petrus ist von Gott gesandt und Petrus bringt die Botschaft, durch die man gerettet wird, weil die Engel ihm das erklärt haben. Und er ließ Petrus kommen. Und als Petrus kam, was passierte? Cornelius fiel nieder und huldigte ihn, wollte ihn anbeten. Und was hat Petrus gesagt? Er hat es nicht erlaubt. Er hat ihn zurechtgewiesen. Er hat gesagt, das darfst du nicht tun. Wieso sollte das, was Petrus zu seinen Lebzeiten verboten hat, ihm heute gefallen? Kannst du mir das erklären? Wenn der heilige Petrus angerufen wird als Schutzpatron, als Heiliger, als Helfer, als Retter in der Not, wieso sollte er jetzt das akzeptieren? Wieso hat sich seine Meinung geändert? Johannes hat 2 Begegnungen mit mächtigen Engeln. Hört zu, was das Wort Gottes sagt. Er sieht diesen mächtigen Engel, Offenbarung 19, Vers 10. Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Und er spricht zu mir, siehe, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Mit anderen Worten, Gott alleine. Niemanden sonst, bete Gott an. Das ist, was der Engel sagt zu Johannes. Offenbarung 22, eine ähnliche Situation, Vers 8. Und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Und als ich hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen dieses Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er spricht zu mir, siehe, tue es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder und der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Wenn man nicht diese mächtigen Engel anbeten darf, wenn Petrus nicht erlaubt, dass er angebetet wird, wer darf angebetet werden? Gott alleine. Die Botschaft ist doch so eindeutig. Es ist doch so klar. Und es ist deswegen klar, weil wir verstehen, Gottes Wort, dass die Heilige Schrift ist für uns maßgeblich. Wie wir gelesen haben heute Morgen, sie ist nützlich zur Lehre. Christliche Lehre kommt aus der Bibel. Und dann heißt es interessanterweise, durch sie, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, werden wir ausgerüstet für jedes Werk. Alles, was wir brauchen für unser Leben, um Gott wohlgefällig zu dienen, kommt aus der Schrift. Sie ist völlig ausreichend. Das bedeutet, du brauchst keine Tradition der katholischen Kirche. Du brauchst keine anderen Lehren oder Hilfen oder irgendetwas. Die Schrift alleine rüstet dich aus und gibt dir, was du brauchst für ein Gott wohlgefälliges Leben. Das ist der Ansatz, den Luther gehabt hat. Das ist, wo der Streit sich entbrannt hat. Und das Ganze nennt man Sola Scriptura. Und das bedeutet, nur die Schrift ist maßgeblich. Nur die Schrift entscheidet in Fragen des Glaubens. Und keine andere Vision, Offenbarung oder Stimme oder Schrift oder irgendetwas kann hinzugefügt werden oder kann irgendwie drüberstehen über dem, was die Schrift sagt. Das war der Streit, um den die Reformation ging. Und jetzt 500 Jahre später, man feiert Reformation, aber man erwähnt nicht, worum es ging. Weil sonst wäre es unmöglich, das zusammen zu feiern mit den Katholiken. Hört zu, wie die katholische Kirche sich selber versteht. Und wiederum, das ist nicht unterschoben, das ist nicht hineininterpretiert, das ist nicht irgendwie von Katholiken Hassan erfunden. Das ist, was sie selber über sich sagt. So versteht sich die katholische Kirche. Die heilige Überlieferung und die heilige Schrift sind eng miteinander verbunden und haben aneinander Anteil. Demselben göttlichen Quell entspringend fließen beide gewissermaßen in eins und streben demselben Ziel zu. KKK Nummer 80. So ergibt sich, dass die Kirche, der die Weitergabe und Auslegung, Sie meinen die katholische Kirche, die Weitergabe und Auslegung der Offenbarung anvertraut ist, ihre Gewissheit über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift allein schöpft. Daher sind beide mit gleichem Gefühl der Dankbarkeit und der gleichen Ehrfurcht anzunehmen und zu verehren. Mit beiden ist gemeint die Schrift und die Tradition. Und Tradition kann dir kein Katholik definieren. Tradition bedeutet einfach, man behauptet, das wurde schon immer so gelehrt, nur nie aufgeschrieben, das kommt von den Aposteln, das wurde mündlich weitergegeben und irgendwann hat man das einmal aufgeschrieben. Aber es gibt keine Beweise dafür. Es gibt historisch keinerlei Beweise, dass die Apostel, die die Heiligen Schriften verfasst haben, dass sie an diese Dinge geglaubt haben. Nirgendwo einen einzigen Hinweis, dass es ein Papsttum einmal geben wird. Wenn du dir anschaust, die Schriftstellen, mit denen das Papsttum begründet wird, das ist absolut lächerlich. Das hat nichts damit zu tun, dass Petrus der erste Papst ist und dass er den Vorrang hat vor den anderen und dass er sagen kann, was er will mit dieser Gabe der Unfehlbarkeit und alle müssen das glauben. Und die ersten drei, vier Jahrhunderte zeigen, dass niemand in der Kirche das geglaubt hat. Einer der großen Kirchenväter wird zitiert und er sagt, der Fels, auf den die Kirche gegründet ist, ist nicht Petrus. Das ist Christus und das ist das Bekenntnis, er ist der Sohn Gottes. Auf dieses Bekenntnis ist die Kirche gegründet. Aber die Kirche behauptet, schon immer hat man verstanden, dass Petrus der Felsen ist. So werden Dinge verdreht und so wird die Geschichte verfälscht. KKK 182, wir glauben alles, was im geschriebenen oder überlieferten Wort Gottes enthalten ist und was die Kirche als von geoffenbarte Wahrheit zu glauben vorlegt. Meine Parallelstelle dazu. Ups, wo ist sie geblieben? Aber ich weiß sie auswendig. Paulus steht vor Felix und sagt, ich glaube alles, was die Propheten in den Schriften gesagt haben. Alles glaube ich. Er sagt nicht, und das, was später noch die Päpste dann dazu dichten werden. Ich glaube alles, was die Schriften sagen. Fertig, aus, mehr nicht. Aber das glaube ich alles. Das ist mit meinen Worten, was er dort sagt, als er dort sich verantworten muss. Und das Problem ist, wenn man sagt, die Kirche gründet sich auf die Schrift und auf die Tradition. Dann hast du folgendes Problem. Es gibt viele Passagen, in denen die Tradition dem geschriebenen Wort widerspricht. Ja, was jetzt? Was gilt denn dann? Und an der Art, wie der Glaube formuliert wird, siehst du, es gilt das, was die Tradition sagt. Es gilt nicht das, was die Schrift sagt. Einer der Grundsätze. Wer nicht die ganze kirchliche Überlieferung annimmt, die geschriebene wie die ungeschriebene, der sei ausgeschlossen. Wobei ausgeschlossen eine sehr milde und eigentlich falsche Übersetzung ist. Es ist Anathema, der sei verflucht. Das ist dasselbe, was Paulus in Galater 1 sagt, für die Menschen, die ein anderes Evangelium verkündigen als er. Der sei verflucht. Und wenn es auch ein Engel wäre, der sei verflucht. Und dasselbe benutzen sie hier, um Gläubige einzuschüchtern. Es ist nichts anderes als religiöse Manipulation. Und du musst für dich herausfinden, ist sola scriptura, wie das die katholische Kirche behauptet, eine Erfindung der Reformatoren? Hat es das niemals vorher gegeben? Hat niemals vorher nach diesem Grundsatz gelebt? Oder ist das in der Bibel zu finden? Natürlich kannst du nicht eine Konkordanz nehmen unter sola und dann findest du sola scriptura und sagst, siehst du, also es ist doch nicht biblisch. So einfach ist die Sache nicht. Du findest auch nicht das Wort Dreieinigkeit in der Konkordanz. Aber du findest die Lehre der Dreieinigkeit in der Bibel. Und wenn Johannes Hartel mir schreibt, ja, Sie glauben ja auch an die Dreieinigkeit und das steht nicht in der Bibel, aber das hat ein Kirchenkonzil von, ich weiß nicht, 400 noch was, als Dogma verkündet. Sorry, als ich zum Glauben gekommen bin, ich habe null Ahnung gehabt von was Protestanten gelehrt haben und was Katholiken gelehrt haben. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, ich habe die Bibel gelesen und ich habe gesehen, der Heilige Geist ist Gott. Jesus ist Gott, genauso wie der Vater Gottes. Das habe ich aus meiner Bibel. Und es ist einfach nicht wahr, und das habe ich auch Herrn Hartl geschrieben, es ist nicht wahr, dass ich das Konzil von XY brauche, um an die Dreieinigkeit zu brauchen. Ich brauche die Bibel und sonst gar nichts. Und wie der Umgang mit Wahrheit ist und was da für Verdrehungen drin sind, das findest du hier zum Beispiel an diesem interessanten Beispiel. In ihrer Einheitsübersetzung, wo ich weiß nicht, wie das zustande kam, sie die evangelische Kirche überredet haben, gemeinsam ein Bibelprojekt zu machen und eine Bibel herauszubringen, sind die Apokryphen drin, die in der evangelischen Bibel überhaupt nicht drin sind. Aber in der Einheitsübersetzung sind sie drin. Aber fairerweise schreiben sie, und hör dir das an, was das für ein Zirkelschluss ist. Im einleitenden Kommentar zu den Makkabäer-Büchern steht Folgendes. Die Makkabäer-Bücher gehören nicht zum hebräischen Alten Testament. Das Buch ist vor allem wegen seiner fortgeschrittenen Lehre über das Gebet für die Verstorbenen, über die Verdienste der Märtyrer und die Fürbitte der Heiligen bedeutsam. Diese theologischen Aussagen begründen und rechtfertigen die Stellung dieses Buches im alttestamentlichen Kanon. Hast du verstanden, was die machen? Weil es die Makkabäer-Bücher gibt, die mit der katholischen Lehre übereinstimmen. Im Übrigen, sie haben ihre Lehre aus den Makkabäer-Büchern, Gebet für die Verstorbenen und all diese Dinge. Weil die Makkabäer-Bücher mit ihrer Lehre übereinstimmen, deswegen verdienen sie doch, in den Kanon der Bibel aufgenommen zu werden. Ein Zirkelschluss. Das bedeutet, die katholische Kirche stellt sich über das geschriebene Wort. Und wenn sie irgendetwas findet, was ihre Theorien unterstützt, dann ist das auch geheiligt und dann ist das auch gut. Das ist ein extrem unredlicher Umgang mit der Wahrheit. Und das ist genau diese Idee. Biblische Grundwahrheiten im Lichte der katholischen Tradition. Da sind die Grundwahrheiten und jetzt nehmen wir die katholische Brille und jetzt schauen wir auf die Grundwahrheiten. Nein, es ist genau umgekehrt. Wir nehmen die Grundwahrheiten und dann schauen wir auf die Lehre der Mormonen, dann schauen wir auf die Lehre der Katholiken, dann schauen wir auf die Lehre von Zeugen Jehovas oder von irgendetwas und von daher bilden wir uns ein Urteil und sagen, weil es nicht übereinstimmt mit der Schrift, müssen wir es verwerfen. Und wir lieben Zeugen Jehovas, wir lieben Mormonen, wir lieben Katholiken, aber sorry, wir müssen sagen, was die Wahrheit ist. Das muss unsere Sicht sein. Und es gibt eine interessante Parallele zwischen der katholischen Tradition und den Überlieferungen der Juden zur Zeit Jesu. Genauso wie die katholische Kirche, die ihre Tradition neben der Schrift hat, hatten die Juden zur Zeit Jesu auch ihre Tradition. Sie haben die Schriften gehabt und sie haben die Traditionen gehabt. Und dann war es üblich, die Tradition über das Wort Gottes zu stellen. Und das finden wir in Matthäus 15. Die Jünger werden zurechtgewiesen. Warum übertreten deine Jünger? Jesus wird herausgefordert. Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Und das war nicht einfach nur eine Hygienevorschrift, man soll die Hände, ist ja gut. Aber das war genau beschrieben, in welcher Reihenfolge, wie und Seife weg und Hände so rum, dies und das und dann abtrocknen und dann nochmal und so weiter. Das war eine Prozedur, die verordnet wurde, aber die steht nicht in den Schriften, die kommt aus der Überlieferung. Und Jesus antwortete und sprach, warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Denn Gott hat geboten und gesagt, ehre Vater und Mutter. Und wer dem Vater und Mutter flucht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wer irgend zu Vater oder zu Mutter spricht, eine Gabe sei es, was irgend dir von mir zunutze kommen könnte. Er wird keineswegs seinen Vater oder seine Mutter ehren. Ich erkläre, was das bedeutet. Die Jüngeren waren verpflichtet, für die Alten, für ihre Eltern, wenn die nicht mehr arbeiten konnten, zu sorgen. Mit dem Geld, was sie hatten, mit ihrem Besitz. Wenn die aber jetzt gesagt haben, dieses Geld, was ich habe, ist reserviert für den Tempel, dann brauchten sie ihre Eltern nicht zu unterstützen. Ob sie das Geld dann hinterher gegeben haben oder nicht, war uninteressant. Sobald sie sagen, diese Summe Geld ist reserviert für den heiligen Gottesdienst, für den Tempel, waren sie frei und dieses Geld brauchen sie nicht zu verwenden, um ihre Eltern zu unterstützen. Das ist der Hintergrund dieser Tradition. Und was sagt Jesus? Ihr habt so, indem er die Tradition über das Wort stellt, ihr habt so das Gebot Gottes ungültig gemacht, um eurer Überlieferung willen. Heuchler, trefflich hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich verehren sie mich, weil sie nur lehren als Menschengebote, weil sie nur Menschengebote lehren. So was wollte Jesus sagen? Egal, was die Tradition sagt, das Wort Gottes hat den Vorrang und das ist über allem. Und deswegen bin ich Protestant. Und deswegen lege ich Zeugnis ab für die Wahrheit. Und deswegen ziehe ich meinen Hut vor den Reformatoren und denen, die eigentlich davor schon waren, wie John Wycliffe und andere und Tyndale, die ihr Leben gegeben haben dafür, dass die Bibel in ihrer Muttersprache war. Und wer Tyndale zum Tode gebracht hat, war die Kirche. Und sein Verbrechen war, er hat die Bibel übersetzt für das englische Volk. Das war sein Verbrechen und dafür wurde er umgebracht. Weil sie genau gewusst haben, wenn die Wahrheit ans Licht kommt, wenn bekannt wird, was in den Schriften wirklich steht, dann werden Menschen sich von ihren Lügen abwenden. Und darum haben sie alles getan, den Besitz der Bibel zu verbieten. Und alle Gottesdienste und alles ging nur auf Lateinisch. Und kein Mensch hat verstanden, worum es da überhaupt ging. Kein Bauer kann Latein. Und alles wurde auf Lateinisch gemacht. Und es war verboten, eine Bibel zu haben. Und sogar in der Priesterausbildung. Du kannst Zeugnisse hören und lesen, anschauen auf YouTube von Priestern, die sich bekehrt haben. Und sie haben gesagt, wir haben jahrelang Theologie studiert, aber wir wurden nie aufgefordert, in der Bibel zu lesen. Und nie wurden die Lehren, die uns gebracht wurden, dokumentiert und belegt mit der Bibel. Erst als sie sich bekehrt haben oder bekehren wollten, als der Heilige Geist anfing, an ihrem Herzen zu arbeiten, fingen sie überhaupt an, die Bibel zu lesen. Das kannst du sehen im Internet. Wunderbare Männer und Frauen Gottes, da ein Richard Bennett, der weiß ich nicht, wie viele Jahrzehnte Priester war, und jetzt bringt er die befreiende Botschaft für Katholiken und er lädt sie ein, der Wahrheit zu gehorchen. So das Fazit aus dem Ganzen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und du kannst nicht sagen, ich bin Katholik, ich bin unter der Autorität des Papstes und gleichzeitig protestantische Lehren glauben und verkündigen. Dann bist du in Rebellion zu deiner Kirche. All diese Dinge habe ich als Neubekehrter nicht gewusst. Aber ich wusste, wo ich herkam. Und ich wusste, was Jesus in der Nacht vom 23. zum 24. November mit mir getan hat. Und eines der ersten Dinge, die ich getan habe, und kein Seelsorger, niemand hat mir das gesagt, eins der ersten Dinge, die ich daraufhin getan habe, ich ging zum Amtsgericht und habe gesagt, Entschuldigung, ich möchte hiermit aus der evangelischen Kirche austreten. Da hat er mich noch gefragt, warum? Da muss ich noch eine Antwort geben. Stell dir mal vor, niemand hat mich gefragt, als ich eingetreten wurde. Da hat mich keiner gefragt. Dann will ich wieder austreten, dann soll ich eine Begründung abgeben. Wo gibt's denn das? Normalerweise ist es so, ein Verein, der Mitglieder aufnimmt ohne ihre Einwilligung, gilt als Sekte. Und jeder hat das Recht, ohne jede Begründung aus dieser Sekte wieder auszutreten, muss niemandem Rechenschaft geben. Aber ich dachte, das sei eine gute Gelegenheit. Und ich sagte diesem Schreiber dort, ich trete aus der katholischen Kirche aus, weil Jesus mir begegnet ist und weil ich jetzt Jesus nachfolge. Der guckte mich an und verstand überhaupt nichts. Aber ich habe verstanden, dass ich in meinem Konfirmationsunterricht, den ich sehr halbherzig und widerwillig mitgemacht habe, aber die Geschenke haben gewinkt, belogen wurde, betrogen wurde. Mir wurde was von Taufe erzählt und von Festmachen dessen, was in der Taufe passiert ist. Aber ich habe festgestellt, im Wort Gottes, bei meiner Bibelsprengelung ist überhaupt nichts passiert. Es passiert bei der Taufe etwas, wenn jemand sein Leben Jesus gegeben hat. Und dann im Gehorsam geht er ins Wassergrab und macht sich eins mit dem Tod, dem Begräbnis und der Auferstehung mit Christi. Und wenn die katholische Kirche und auch die evangelische Kirche lehren, dass man durch die Taufe Kind Gottes wird, ist das eine Lüge. Und Millionen von Menschen werden Sonntag für Sonntag belogen. Nicht nur in der katholischen Kirche, auch in der evangelischen Kirche. Und Menschen, die nie errettet sind, die nie gehört haben, dass man Jesus als Retter annehmen muss, werden als Brüder und Schwester angeredet. Und es wird ihnen schriftlich gegeben, sie sind Mitglied der Kirche und sie gehören zur Familie Gottes. Wenn ich irgendwo bin und sonntags läuten die Glocken, dann geht in mir was hoch. Jetzt wird wieder gelogen im Land. Jetzt werden wieder Menschen betrogen. Herr, lass die Wahrheit hell klingen durch das Land, dass noch einmal etwas passiert, wie bei der Reformation, dass die Leute auf einmal begreifen, wir sind ja belogen worden von der Kirche. Man hat uns ein Zeug erzählt, das hat mit der Wahrheit nichts zu tun. Und jetzt laufen wir über zur Wahrheit und wir dienen dem lebendigen Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja. So, ich sage noch einmal zum Schluss. Wenn das, was ich dir heute Abend hier erzählt habe, wenn das die Wahrheit ist, was das Wort Gottes sagt, im Kontrast zur Lehre der katholischen Kirche, dann hast du eine Verpflichtung, alles zu tun, um Menschen in deinem Umfeld, die katholisch sind, zu ermutigen, die Bibel anzuschauen und ihnen zu sagen, sorry, aber das, was deine Kirche lehrt, ist im Widerspruch zur Heiligen Schrift. Und du musst mir begründen, warum glaubst du an die Überlieferung, an die Paulus nicht geglaubt hat, an die Petrus nicht geglaubt hat, an die jahrhundertelang nicht geglaubt wurde. Irgendwann zaubern sie das Ding aus dem Kasten und sagen, das ist, was schon immer geglaubt wurde. Ich habe ein Buch gelesen, oder mindestens in Auszügen, von einem katholischen Kirchenhistoriker. Das findest du übrigens in meinem Artikel. Ich habe einen langen Artikel geschrieben als Erwiderung auf dieses Buch Katholisch als Fremdsprache. Und da zitiere ich einen katholischen Kirchenhistoriker. Und da geht es um das Papsttum und um die Legitimation des Papsttums. Und da gibt es folgende Passage. Wenn du einen Christen im ersten Jahrhundert gefragt hättest, ob Petrus der Papst ist und ob jeder Nachfolger von Petrus ein Papst, er hätte mit Sicherheit Nein gesagt. Du denkst, Halleluja, ein Katholik wagt sich sowas zu sagen. Und dann entkräftet er sein eigenes Argument, was ja das ganze Papsttum einfach in Schutt und Asche legt. Ja, weil sie sagen, das war schon immer so. Das haben sie immer so verstanden. Lies die Evangelien. Haben die Jünger, nachdem Matthäus 16 Petrus gesagt wurde, du kriegst die Schlüssel und du kannst binden und lösen. Und haben die verstanden, du bist jetzt der Papst, du bist jetzt der Höchste? Ein paar Kapitel weiter liest du sie streiten, wer der Größte ist. Wieso streiten die, wenn der Größte ist, wenn doch Jesus längst gesagt hat, Petrus ist der Größte? Hallo? Jetzt weiß ich nicht, wo ich war. Wo war mein Punkt? Egal. Oh, Professor Schatz. Also er hat selber mit eigenen Worten gesagt, diese Begründung, den die katholische Kirche liefert für das Papsttum, man hat immer verstanden, Petrus ist der Papst und alle seine Nachfolger sind eben dann die Päpste bis zum heutigen Tage. Das ist historischer Unsinn, das sagt der katholische Kirchenhistoriker. Und dann macht er einen doppelten Salto rückwärts und sagt, das bedeutet aber in keinem Falle, dass das Primat des Papstes damit hinfällig geworden ist, sondern, und dann fängt er eine Erklärung an zu formulieren, die versteht man nicht. Aber das ist Theologenkunst. Einfache Dinge so zu verklausulieren, dass du sagst, hä? Kann der nicht Deutsch sprechen? Wie kann der solche komischen Dinge bringen, die man nicht verstehen kann? So, wir haben Verantwortung für uns selber. Wir brauchen eine biblische Begründung. Warum sind wir ohne Schuldgefühle nicht unter dem Papst? Halleluja, das musst du wissen aus dem Worte Gottes. Und dann drückt sich deine Liebe aus, wenn du Katholiken triffst, Das Wort Gottes sagt, du sollst deinem Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn er wegen dieses falschen Glaubens in riesiger Gefahr ist, sein Seelenheil zu verlieren, was ist dann Liebe? Ist dann Liebe, also ich respektiere deinen Glauben und der ist genauso richtig wie mein Glauben. Da wollen wir nicht streiten und lass uns in Frieden miteinander. Hallo, ist das, wie du umgehst mit jemand, der an Dinge glaubt, die sein wirkliches Glaubensleben verhindern und zerstören? Dann weißt du nicht, was Liebe ist. Liebe heißt, dem anderen etwas Gutes tun. Und ich bete, dass es Christen gibt in Österreich, dass es Gemeinden gibt in Österreich, die den Mut haben, die Fahne hochzuziehen und sich abzugrenzen, statt sich anzubiedern. Ich kenne mindestens 2 sehr bekannte, hochrangige Männer Gottes, die im Heilungs- und Befreiungsdienst sind. Und sie beten für katholische Gläubige und treiben den Mariengeist aus. Aber sie würden niemals sagen, dass Marienverehrung Götzendienst ist. Sie würden sich nie auf die Kanzel stellen und würden das verkündigen. Sie glauben das, aber sie würden das nie sagen. Aber hinter geschlossenen Türen setzen sie katholische Gläubige frei. Und in einem Fall sagen sie, und dann geht wieder brav zurück in eure katholische Kirche, wenn ihr von da kommt. Ich kann so etwas nicht verstehen. Und ich habe einen Artikel geschrieben, warum es notwendig ist, für einen Menschen, der Jesus nachfolgen will, aus der katholischen Kirche auszutreten. Und einer der hochrangigen deutschen charismatisch-protestantischen freikirchlichen Leiter hat mir widersprochen und hat gesagt, das ist größter Blödsinn. Natürlich kann man als Katholik Jesus nachfolgen und muss keinesfalls aus der Kirche austreten. Ich habe ihm gesagt, hier ist mein Artikel. Ich möchte wissen, was aus der Bibel an diesem Artikel falsch ist. Bis zum heutigen Tage keine Antwort. Warum? Keine Zeit gehabt? Weil es aus der Bibel keine Argumente gibt, die das stützen, dass du einem Menschen nachfolgen sollst, dich einem Menschen unterordnen sollst, der Jesus selber nicht nachfolgt. Paulus sagt, seht auf die, die Christus so nachfolgen, wie ich ihm nachfolge. Das heißt, Wort Gottes zuerst. Jesus lieben, indem man das Wort ehrt. Wir haben keinerlei Veranlassung, egal was jemand sich ausdenkt an Begründung und welche Autorität er angeblich von Gott hat. Wir haben keinerlei Veranlassung, uns irgendeinem Leiter unterzuordnen, der sich selber nicht Christus und seinem Wort unterordnet. Das ist auch Teil der Lehre der Unterordnung. Halleluja. So möge Gott Gnade schenken und möge dieses Video und diese MP3 in viele, viele Hände gehen. In Deutschland und in Österreich. Und möge Gott Gnade schenken, dass Menschen aufstehen, die wie Paulus im Geist ergrimmen, wenn sie diese Dinge hören und sagen, das kann ich nicht akzeptieren, dass mein schönes Österreich einer Göttin namens Maria geweiht wird, die nichts, aber auch gar nichts zu tun hat mit der Maria, die wir in der Bibel finden. Wenn ich Zeit hätte, ich würde über den ganzen Marienkult euch erzählen und welche Offenbarungen da kommen und wie diese Offenbarungen so konträr sind zum Wort der Gottes. Und da war eine glühende Katholikin und Marienverehrerin und sie hat sich gestoßen an protestantische Aussage, dass das alles Lug und Trug ist und dass das niemals von Gott ist, diese Marienerscheinung. Und sie hat gesagt, ich werde das beweisen. Und sie setzte sich hin und schrieb eine wissenschaftliche Arbeit und untersuchte alle dokumentierten Marienerscheinungen, die aufgeschrieben sind. Es wird ja alles aufgeschrieben. Und als sie damit fertig war, hat sie ein Buch geschrieben und kam zu dem Ergebnis, diese Marienerscheinungen von Lourdes, von Fatima und von was weiß ich wo, sind alles dämonische Täuschungen. Und sie hat ein Buch darüber geschrieben. Leider hat sie nicht geschrieben, ob sie immer noch Katholikin ist oder nicht. Aber sie hat diesen Mythos entzaubert und hat erklärt, weil diese Offenbarungen, die da Maria erzählt, um das Land zu heilen, um das Land zu retten, ihr müsst den Rosenkranz beten, ihr müsst Buße tun. Und dann wird erklärt, was Buße tun ist. Und dieses katholische Buße tun hat mit dem, was die Bibel sagt, überhaupt nichts gemein. Und sie sagt, es ist alles nur ein Betrug. Das sagt eine Katholikin. Dieses Buch kannst du dir kaufen. Es lohnt sich, wenn dich das Thema interessiert. Und viele andere interessante Dinge könnten wir lernen. Aber mir ging es jetzt hier um diesen Punkt. Ruht unser Glaube auf dem Wort oder brauchen wir irgendeine andere Quelle der Tradition, die uns noch erklärt, was das Wort bedeutet? Nein, wir brauchen das Wort ganz allein. Und das Wort erklärt sich selbst, das Wort redet selber, der Heilige Geist nimmt das Wort und er erklärt, ich brauche keinen Papst. Und wenn der Papst sagt, die einzigen, die das Recht haben, das Wort Gottes auszulegen, ist der Papst und die mit ihm in Verbindung stehenden Bischöfe. Dann habe ich in deren Augen mich heute disqualifiziert. Aber Gott hat mich gesandt und ich bin ein Bote Gottes und Gott hat mich gerufen und hat gesagt, keine Kompromisse, keine Abstriche, beuge dich nicht vor diesem Druck. Halleluja. Und möge diese Gesinnung wieder aufstehen im Land und mögen Menschen diesen Pakt, der geschlossen wurde mit der Finsternis, brechen für Österreich und Raum schaffen, dass der Heilige Geist, das Wort Gottes, hell leuchten lassen kann in diesem Land und auch in Deutschland. Halleluja, seid gesegnet. Halleluja. 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 Amen.